Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
Hallo, hallo, moin, moin oder auch hola, hola zum zweiten Teil unserer Andalusien-Rundreise, unserer ersten Doppelfolge. Und bevor wir richtig loslegen, Arnim, möchtest du uns etwas sagen?
Ja, ich möchte natürlich auch hallo sagen zum zweiten Teil unserer Andalusien-Folge. Ja, und ich habe in der letzten Folge noch eine Kleinigkeit vergessen und die möchte ich, wenn es möglich ist, eben noch anbringen hier. Wir sind ja gestartet in Malaga in der letzten Folge und was mir total durchgegangen ist, dass wir dort noch eine Sehenswürdigkeit haben, die absolut empfehlenswert ist. Das ist also das Picasso-Museum, was wir auch besucht haben. Da liegt in Malaga das Geburtshaus des bekanntesten Malers aller Zeiten. Ich hatte Picasso, glaube ich, auch in der Wien-Folge schon und habe dort angedeutet, dass es ja gerade bei Kunst immer ein bisschen Geschmackssache ist, aber in diesem Museum, im Picasso-Museum, ist es eigentlich sehr, sehr schön anzuschauen. Es ist nicht so groß. Es waren, als wir da waren, nicht so viele Leute da. Es sind etwa 200 Werke dort ausgestellt. Und wenn man ja in Malaga ist, sollte man sich diese Zeit nehmen. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben diesmal Kopfhörer aufgesetzt und haben uns berieseln lassen von den Erklärungen der Museumsleitung. Und uns hat sehr, sehr gut gefallen. Und das ist meiner Ansicht nach nochmal ein Tipp wert. Auch wenn wir jetzt schon im zweiten Teil sind, das nochmal anzumerken. Der Eintritt ist relativ gering. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir 6 € bezahlt haben, was natürlich klasse ist. Und wenn ihr in Malaga seid, geht rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Danke für die Zeit, mein lieber Andi.
Ja, also man muss auch mal großzügig sein. Aber ich halte das auch für einen wichtigen Tipp. Deswegen war ich auch bereit, Arnim nochmal so, 43 Sekunden in unserem strengen Skript einzuräumen. Aber wie gesagt, eine wichtige Info. Aber jetzt mal überleg mal, sonst noch was vergessen vielleicht? Also letzte Chance, jetzt.
Ja, wollen wir einen Wein trinken?
Ja, ist klar. Ich dachte, wichtige Dinge.
Das ist für mich sehr, sehr wichtig.
Also wir sind ja in Folge 2 und wir haben eben nur eine kurze Pause gemacht und haben mal den Verdejo, also den Weißwein, der jetzt hier eine Stunde steht, mal ausgetauscht und haben nochmal einen kleinen kühlen Schluck nachgeschenkt.
Also diesmal kein Klong.
Kein Klong. Wer das Klong hören will, muss in Teil 1 auf Minute 1,12 gehen oder so.
Nee, also Jetzt geht's direkt weiter.
Wir reisen weiter von Malaga und zwar geht's jetzt zu einer meiner persönlichen Highlights, Gibraltar. Auch wenn wir selbst nicht dort waren, aber da komme ich gleich nochmal drauf. 130 Kilometer, knapp 2 Stunden Fahrt von Malaga. Es geht weiter südlich. Warum 2 Stunden? Also Google Maps sagt 1,5, aber ihr bleibt garantiert öfter mal stehen, packt die Kamera aus oder geht einfach mal gucken und schaut über die Küste. Weil das, was man dort sieht, ich habe mich gefragt, wann kommt denn jetzt Afrika? Sieht man Afrika? Kann man darüber schauen? Wie ist das mit Gibraltar? Wenn man zum ersten Mal da ist, ist das schon mega spannend, finde ich. Und was mir im Kopf geblieben ist, diese Nähe zu Afrika, also man sieht da ziemlich gut rüber, zumindest war das an dem Tag so, als wir dort waren. Und irgendwie hat mich das ein bisschen an Jurassic Park erinnert, weil ich dachte, da hinten sind jetzt die Wüsten. Und ich dachte, es hat so die Farbe von Sand, aber es war grün, es war hoch, es war fast bergig. Und das war für mich so eine Überraschung. Und Arnim, wie hast du das empfunden?
Ich kann das absolut genau so bestätigen. Also wir hatten auch einen Tag, wo man eine gute Fernsicht hatte. Und ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Und nochmal, ich kann das nur bestätigen. Jurassic Park, ja, abenteuerliche Landschaft. So war es ungefähr bei uns.
Ja, und jede Menge Schiffe in dieser Meerenge. Das waren 14 Kilometer nur?
Die Enge, ne? Nicht die Breite.
Genau, ja, das heißt ja Meerenge und nicht Meerbreite.
Genau. Genau,
ja. Und wir waren selbst nicht nach Gibraltar gefahren, das ist ja eine britische, immer noch britisches Hoheitsgebiet. Ja, und irgendwie haben wir gesagt, nee, das ist uns jetzt zu anstrengend, da müssen wir, braucht man da eigentlich ein Visum, braucht man keins? Also ich kann euch sagen, man braucht keins. Und gibt es da Linksverkehr oder gibt es da keinen? Auch das, es gibt dort keinen und trotzdem war es uns irgendwie zu viel, sodass wir nur in Anführungszeichen vor den Toren Gibraltars waren, an den Strand gefahren sind und von dort auf diesen riesigen Felsen geschaut haben.
Genau. Also du hast schon die wichtigsten Sachen gesagt. Man kann also von Felsen zu Felsen schauen. Große Kalksteinfelsen, über 400 Meter hoch. Ja, die wichtigsten Informationen hast du schon gegeben. Also ich kann diese Informationen von Andi noch ein bisschen aufpeppen. Also wenn wir über das Visum reden für Gibraltar, ist es also so, dass man für, bis zu 90 Tagen kein Visum dort benötigt. Ja, dass es zu Großbritannien gehört, seit dem 18. Jahrhundert, ja, wissen vielleicht einige, ich habe es mal nachgelesen und ja, wenn ihr mit dem Auto da seid, braucht also keine Angst zu haben, wer den Linksverkehr nicht so gerne leiden macht, der, ja, es gibt dort keinen Linksverkehr, ihr könnt ganz normal fahren. Wichtig auf den Felsen eben aufzupassen, da sind sehr, sehr viele Affen, die sind auch sehr, sehr frech und klauen, also da müsst ihr auf eure Sachen aufpassen und das ist auch kein Spruch. Das haben wir schon häufig erlebt, dass die Affen, die natürlich an Touristen gewöhnt sind und ja, man findet das immer ganz lustig, wenn die so nah kommen, aber dann ist auf einmal die Handtasche weg, die Kamera weg oder irgendwelche anderen Sachen. Deshalb aufpassen dort, wenn man Gibraltar besucht.
Ja, und fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, das war auch ein Grund, wieso wir gesagt haben, boah, und dann auch noch da hoch zu dem Affenfelsen mit den Affen, weil das hatten wir in der Tat auch vorher gelesen. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Thailand und da gab es auch solche dressierten Affen und ich hatte mal einen auf der Schulter drauf und ehrlich gesagt, diese Erfahrung hat mir gereicht und der war jetzt zahm und das, was man so allgemein von Bildern und Videos sieht, ist es dort ehrlich gesagt nicht so, dass es unbedingt Spaß macht auf diesem Felsen und deswegen haben wir das letztendlich vermieden und es ist ja auch hier bei diesem riesen Felsen so, wenn man ein bisschen weg ist, wirkt der auch irgendwie größer.
Ja, das zu den Affengeschichten, also in jedem Land gibt's ja sowas, wo die eben sind, also ganz kurze Anekdote von mir noch, wir haben mal in Südafrika eine Rundreise gemacht und da hat also die Besitzerin des Hotels dringend darauf verwiesen, auch nachts die Balkontür nicht aufzulassen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, im Erdgeschoss würde ich das auch nicht tun. Wir waren aber irgendwie in der 10. Etage oder wie auch immer, selbst da hat die gesagt, absolut zulassen, weil ich kann für nichts garantieren. Und wenn man dann draußen 35 Grad hat und muss eben im Prinzip die Tür zulassen, damit die Affen nicht reinkommen. Also das war für uns schon sehr, sehr spooky und ungewöhnlich. Aber wir haben es auch nicht gemacht, weil das ist wirklich, die sind frech. Und man soll das Gleiche eben an diesem Punkt haben.
Okay, aber sonst war das, ist das, also ich finde es sehr imposant, das dort zu sehen. Oh, jetzt ist Gibraltar da und da hinten ist Afrika und die Schiffe, die sich da so gefühlt im Zeitlupentempo durch diese Meerenge durchschlängeln. Also es ist schon sehr, sehr imposant, finde ich. Sollte man unbedingt mal gesehen haben.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, jetzt geht's aber wieder weiter.
Genau, wir fahren weiter und zwar nach Tarifa. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Ungefähr 40 Kilometer, knappe halbe Stunde. Und wir waren beide schon da. Arnim, erzähl uns doch mal etwas über Tarifa.
Ja, ist die südlichste Stadt Europas, zu beiden Meeren geöffnet, eine uralte Stadt aus dem 10. Jahrhundert und Tarifa zeichnet sich eben dadurch aus, dass ja ein Großteil ja mit Stränden umgeben ist, stimmt nicht ganz, also Strände hat etwa 38 Kilometer, die flach ins Meer abfallend sind und dadurch ist Tarifa eben bekannt, ein Mekka für Wassersportler. Und ja, wir sind mit dem Auto direkt bis unten ans Meer gefahren.
Ich kann mich erinnern, als wir dort waren, war ich total überrascht, wie fein der Sand war. Man kennt das ja aus Urlauben, ja, ist mal gröber bis hin zu Steinsand und solche Sachen. Aber der hier war wirklich, der war fast puderig.
Ja, ja, richtig, richtig klasse. Ja, umgeben von Naturschutzgebieten, Playa de los Lanches kann man da nennen. Eine Gesamtheit aus Stränden, Dünen, Nadelwäldern, Marschland und einige Naturschutzpark im Landesinneren. Und ist halt wunderschön, Tarifa zu besuchen, wenn man auf Strand, auf Meer, wenn man gute Sicht hat, kann man sehr, sehr weit schauen und kann sich dem Treiben dorthin geben.
Anem, erzähl uns nochmal, wie dieser Naturschutzpark heißt. Du hast so eine schöne spanische Aussprache im Gegensatz zu mir.
Das ist der Park Natural de los Arconzales.
Oh, ein Traum. Da muss man hin.
Ja, und ich habe gesagt, wir sind runter zu einem Strandabschnitt gefahren. Ja, umringt von kleinen Tapas-Bars. Wir wiederholen uns bei diesem Podcast und nennen immer wieder Tapas. Aber das ist nun mal eine Geschichte, die zu Andalusien dazugehört. Und ich kann mich dran erinnern, wir haben in so einer Tapas-Bar gesessen. Es war wieder mal sehr, sehr windig. Und diese Gambas Alioli bestellt und so beim Essen so gedacht, Mensch, der hat aber viel Salz da reingetan und es war zwar lecker oder so. Ja, es war aber kein Salz, es war Sand. Ja, also, und das knirschte ohne Ende. Wir haben uns beide nur angeguckt, aber wir hatten trotzdem Spaß und das war sehr, sehr nett. Also, muss man schon sagen. Ja, und vielleicht auch eine ganz kleine Geschichte noch am Rande, als wir gefahren sind. Ich glaube, Andi, du sagst gleich noch was zum Wind, der da unten sehr vorherrschend ist. Ja, haben wir den südlichsten Lidl besucht Europas. Und warum? Weil ich kein Bier mehr hatte.
Ja, richtig.
Und das war ganz witzig, dass wir da unten in dem südlichsten Lidl Europas waren und dort Bier gekauft haben.
Jetzt müssen wir wieder den Buzzer drücken. Ne? So, Achtung, dieser Podcast enthält Werbung.
Ja. Genau.
Ja, wir sind ja verpflichtet, das zu tun. Deswegen ganz kurz dieser Hinweis.
Ja, und ich habe gerade was über den Wind in Tarifa gesagt in der Umgebung. Also wenn ihr durch Tarifa fahrt oder Richtung Strand fahrt, werdet ihr riesige Windparks sehen. Ja, etwa 500 Generatoren, die halt Strom produzieren und den Wind dort nutzen, weil der ganzjährig natürlich pustet und diese Energie wird natürlich gewonnen. Riesige Parks, also habt ihr, glaube ich, in der Form noch nie gesehen.
Ja, Wind ist ein gutes Stichwort. Ich kann mich auch erinnern, als wir dort waren, da ist ordentlich Wind und deswegen ist das auch ein Paradies für Wassersportler, für Kitesurfer, aber auch für normale Surfer. Man muss eben dann, je nachdem, welchem Lager man angehört, aufpassen, wann man da hinfährt. Von November bis April weht dort der Poniente, das ist ein kühler Wind aus dem Westen. Der ist ideal für Kitesurfer, Windstärken von 2 bis 5. Und der Levante weht von Mai bis Oktober, das ist ein warmer Wind aus dem Osten. Der kann sogar bis zu 8 Windstärken erreichen. Der ist wiederum ideal für Windsurfer, weil, jetzt kommt noch ein bisschen was aus dem Erdkundeunterricht, das ist ein ablandiger Wind und damit kann ein Kitesurfer nichts anfangen. Richtig, Arnim?
Ja, wie du es erklärt hast, ist es genau richtig. Ich bin aber kein Kite- oder Windsurfer, aber wenn ihr dem Treiben da zuschaut, da kommt ihr nicht weg. Das ist sowas von schön anzuschauen und das hat uns sehr, sehr gut gefallen.
Ja, und man sieht eben auch diese, als wir dort waren, waren die Kitesurfer da und man sieht diese bunten Schirme. Man schaut über den Strand, sieht das blaue Meer, sieht natürlich die Gicht, weil dort schon ordentlich Wellen auch sind. Und man sieht diese bunten Schirme von den Kitesurfern am Himmel. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Anblick. Und wie immer, gibt's da auch was zu essen? Ja, gibt's. Weil ich glaube, jeder kennt das, wenn er schwimmen geht, dann hat er Hunger. Also wenn man kiten geht oder surfen geht, hat man also recht Hunger. Also gibt's dort natürlich auch solche Buden für die Surfer, wo es wirklich richtig gute Hamburger gibt. Das war so mit einer der besten Hamburger, die ich je gegessen habe, in so einer Bude, total bunt, Holz, überall hingen Surfbretter in allen möglichen Farben und das für nicht mal großes Geld. Also es war ganz fantastisch.
Ja, diese Buden hat man natürlich da, wie ich gerade gesagt habe, ne? Bude an Bude. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, du hast weder Kite noch Wind gesurft und hattest trotzdem Hunger an dir. Also das.
Das ist aber bei mir völlig normal. Der Hunger kommt beim Zuschauen. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, warum der jetzt so besonders war, dieser Burger. Wahrscheinlich war es das Feeling, dort zu sitzen oder das Salz. Der Sand? Nee, war nicht, das war windgeschützt. Also in der Bude müsst ihr keine Angst haben für über Sandgebläse.
Ja, ich glaube, das ist natürlich der Punkt, ne? Wenn man das Treiben genießt, dann schmeckt natürlich alles besser, weil ich habe mich jetzt natürlich gerade gefragt, was kann man am Hamburger irgendwie falsch machen oder richtig machen oder so. Aber wenn er dir geschmeckt hat, also
ganz vieles. Das Fleisch schmeckt nicht oder Jalapeno oder der Käse passt nicht dazu oder das Patty bricht durch.
Aber passte alles.
Er war absolut gigantisch.
Ja, das ist doch gut. Gut, fahren wir weiter?
Gerne.
Ja,
dann geht's nicht, nicht, dass wir noch einen dritten Teil machen müssen. ja, es geht dann von Tarifa nach Kunil. Das war die Route, die wir damals gemacht haben. Das ist circa eine knappe Stunde von Tarifa entfernt, 60 Kilometer, auch weitestgehend so, dass man aufs Meer blicken kann. Und wir waren damals, habe ich mal rausgesucht, in einem, das hieß Hip Hotel Grand Kunil, Werbung, unbezahlt. Ich habe mal nachgesehen, weil das war damals, hatte das so gute Empfehlungen gehabt, ob das immer noch so ist. Und siehe da, ja, das ist immer noch sehr, sehr gut empfohlen. Hat eine Bewertung von 4,6. Eine tolle Hotelanlage. Groß, aber nicht zu groß. Mit Pool oder mehreren Pools. Und insgesamt wirklich ein sehr, sehr tolles Hotel mit ganz, ganz netten Leuten auch. Und was wir gerne machen, wir hatten dort nur Frühstück gebucht, wenn man in solche Orte fährt, wir lieben es einfach auch in den Ort zu gehen, dort zu essen, zu gucken, wieder der Tipp aus Folge 1, wo essen die Einheimischen, da weiß man meistens, dass es gut ist und dass dort viel zubereitet wird und nichts schlecht wird. Und man kann wunderbar von diesem Hotel entweder am Strand entlang oder über einen Weg oberhalb in den Ort gehen, dauert Viertelstunde. Wo alles voll ist mit Restaurants, Tapas-Bars und hier mal noch ein Gläschen Wein und so weiter.
Es ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, ob man ein Hotel nimmt mit Halbpensionen, aber gerade für Andalusien kann ich nur das bestätigen, was Andi gerade gesagt hat. Bei mir ist es halt so, lieber nur mit Frühstück, um die Köstlichkeiten am Abend dort in Andalusien zu genießen.
Ja, man ist einfach auch flexibler. Man isst dann, wenn man Hunger hat und wenn man weiß, man bekommt abends noch 4, 5 Gänge serviert, dann kann man vielleicht nichts essen oder möchte nicht und wartet noch. Also wir wollen da sehr frei sein und im Grunde dann essen, wenn wir Hunger und Lust drauf haben. Ja, wo wart ihr eigentlich untergebracht, Arne?
Also wir waren in Jerez untergebracht oder wie die Spanier sagen, Jerez de la Frontera, 60 Kilometer von Kunil entfernt. Wir hatten dann seinerzeit für Jerez entschieden, weil wir da ja ein ganz annehmbares Hotel gefunden hatten und von dort aus eben man auch sehr, sehr gute Unternehmungen eben machen kann. Also wir hatten ein Golfhotel, das hieß Monte Castillo, ausgezeichnet mit 5 Sternen in der Landeskategorie. Also das muss ich vorweg schicken, 5-Sterne-Hotel war das nicht. Das ist okay, das Hotel, da kann man gut Urlaub machen. Man liegt ein bisschen außerhalb, also man muss, wenn man in die Stadt will, auf jeden Fall einen Leihwagen haben. Ja, es geht bestimmt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ein Leihwagen ist dann schon besser. Und das Hotel liegt quasi in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke von Jerez. Ich hatte gerade gesagt, Golfhotel Monte Castillo. Direkt am Hotel ist ein 18-Loch-Golfplatz mit allen Annehmlichkeiten, also ideal für Golfer, ist eine herrliche Anlage, soweit ich das beurteilen kann. Ich spiele selber kein Golf, aber wir haben ein bekanntes Pärchen, dem wir das Hotel empfohlen haben, also so schlecht war es nicht, die das Hotel dort auch genossen haben, weil die sind Golfspieler und die haben 18-Loch-Golfplatz quasi, der ja direkt am Hotel liegt. Und wenn man ein Zimmer hat mit Blick auf den Golfplatz, ist das sehr, sehr gut. Da solltet ihr drauf achten, wenn ihr dieses Hotel aussucht, wenn ihr ein Zimmer habt zur anderen Seite, dann schaut ihr doch schon auf die ein oder andere Bauruine und das ist nicht so toll. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass man ein vernünftiges Zimmer mit einem anständigen Blick hat. Ja, und ich hatte gerade gesagt, die Rennstrecke liegt in unmittelbarer Nähe. Das ist das zweite Minus des Hotels. Das kann das Hotel nichts für, aber wenn dort trainiert wird, Rennen werden da so gut wie nicht mehr gefahren, aber wenn dort trainiert wird und der Wind dann dementsprechend steht, dann hört man natürlich die Renngeräusche der Strecke. die 1985 eröffnet wurde, die jetzt genutzt werden für private Trainingsfilmaufnahmen oder Präsentationen von neuen Fahrzeugen. Wir sind natürlich auch hin zur Rennstrecke, um uns das mal anzugucken, aber an dem Tag gab es also, war das nicht geöffnet, gab es auch keine Führung an dem Tag, aber es soll, ich kann es halt nur sagen, weil wir es auch eigentlich sehen wollten, es soll ein wunderschönes Motormuseum mit Ausstellungsstücken von Hamilton, Ayrton Senna, Jason Button und Valentino Rossi, der Motorradfahrer. Also für alle Motorsportfans ein absolutes Muss. Und das ist, wie gesagt, in Reichweite zu Fuß. Gut, dass man das zu Fuß erreichen kann. Wenn allerdings Trainings oder irgendwas gemacht wird, kann es zu sehr, sehr starker Geräuschbelästigung führen, weil das sind schon richtige Motoren, die da geprügelt werden.
Es gibt ja auch Menschen, denen das gefällt, dieses Geräusch. Ja, die das brauchen zum Einschlafen.
Deswegen sage ich es, ja. Also ja, abends wahrscheinlich dann nicht mehr. Und vielleicht noch ganz kurz, wir hatten auch dieses Hotel mit Frühstück gebucht und wir hatten es, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, wenn nicht, sage ich es nochmal, die Spanier essen sehr, sehr spät, also wenn wir dann so die nötige Bettschwere hatten gegen 21.30 Uhr, 22 Uhr nach einem anstrengenden Besichtigungstag, klimperten die Teller und dann wurde erstmal anständig zu Abend gegessen, das ist sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist natürlich auch abends sehr, sehr schön warm und wir haben was über die Temperaturen gesagt, man kann natürlich sehr spät abends noch schön draußen sitzen und dann essen die Spanier draußen und dann geht's los. Na, ich hatte ja gesagt, dass wir sehr, sehr viele Sonnenstunden dort haben im Jahr und dass es immer eine angenehme Temperatur ist. Im Sommer sogar sehr, sehr heiß. 3200 Sonnenstunden, sagt man.
3200? Kann das stimmen?
Müssen wir nachrechnen? Nein, es stimmt.
Sagen wir mal 8 pro Tag, 240.
Das passt. Das passt.
Ja, das passt. Tatsächlich. Ich habe gedacht, Arne, wollte hier mal nur einen raushauen. Nee, aber das kann hinkommen, wenn an den meisten Tagen die Sonne scheint.
Ja.
Irre Zahl.
Ja, absolut.
Okay, so, jetzt mal ab in die Stadt.
Genau, ab nach Jerez, in die Wiege des Flamencos. Ja, und die Stadt bietet auch eine Unmenge von Sehenswürdigkeiten an. Und ich habe gerade Flamenco-Musik gesagt. Viele, viele Bodegas, Tapas-Bars bieten Live-Musik und Flamenco-Tanz an. Herrlich anzusehen. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr da unten seid. Das kostet auch manchmal nichts. Also wenn man da sitzt und isst, dann gibt's halt eine Vorführung. Es gibt aber auch ein paar, ich weiß nicht, ob das von der Klasse der Flamenco-Tänzer abhängt oder der Band oder die Gruppe der Gitarrenspieler, der dabei ist. Ja, aber die Musik ist jetzt nicht unbedingt meins, aber die Darbietung ist absolut sehenswert. Wenn man in die Gesichter der Tänzer schaut, die sind total konzentriert und wenn sie den Tanz beendet haben, entkrampfen sich die Gesichtszüge und die meist sehr hübschen Frauen lachen ins Publikum und das ist toll und die Spanier gehen da total mit, es wird geklatscht und das ist einfach nur toll, begleitet von Gitarrenmusik, ja, die Tänzerinnen anzuschauen. Wie gesagt, die meistens auch noch sehr, sehr hübsch sind. Andi, ja, Flamenco,
ja. Deins? Ja, frag mal meine Frau, die wird jetzt sagen, oh, die Flamenco-Tänzer, die sehen aber toll aus, so südländisch.
Das wollte ich dir jetzt überlassen, ja.
Also ich würde sagen, das ist ein, mir fällt der Begriff Stolz ein, wenn man, du hast die Gesichtszüge beschrieben, die Spanier allgemein sind sehr, sehr stolz, glaube ich, auf diesen landestypischen Tanz, den es ja nirgends so gibt wie dort. Ich habe das mal gesehen in einer der ältesten, wenn nicht die älteste Flamenco-Bar in Madrid. Das war wirklich in so einem Szeneviertel und das war übrigens das Lokal, wo ich in der ersten Folge von dem Yerbas, diesem ganzen Cognac-Schwenker voll erzählt hatte. Und da haben wir vorher was gegessen und sind dann in ein Hinterzimmer mit solch roten Vorhängen, die wurden zugezogen und dann so ganz kleine Tischlein, ich hätte 20 Zentimeter Radius, reicht gerade für zwei Wein und einen Aschenbecher. Und der Aschenbecher wurde sehr, sehr, sehr gebraucht von den Besuchern, speziell von den Einheimischen. Das war, also das, was man zur Bühne gesehen hat, war durch einen Nebel. Also ich bin da raus, ich habe auch vor Urzeiten mal geraucht und ich dachte, komm, jetzt musst du hier durch das Ganze. Aber das gehörte irgendwie dazu. Und wie gesagt, sehr, sehr stolz vom Gesichtsausdruck und das mit dem Lächeln am Schluss kann ich nur bestätigen. Ich finde auch diese Gitarrenmusik, die ist schon virtuell. Ich frage mich, wie man so spielen kann. Ich habe mal irgendwann versucht, so ein bisschen Gitarre zu spielen, aber was die da abziehen, das ist atemberaubend auch. Ja. Und finde ich eine ganz tolle Sache. Also irgendwann im Spanienurlaub mal eine Flamenco-Bar zu besuchen oder sich so einen Tanz anzusehen, kann ich nur empfehlen.
Gut beschrieben. Andalusien ist Raucherparadies. Also zu der Zeit, als wir da waren, hat uns das nicht so gepasst, weil wir sind beide Nichtraucher und diese kleinen Bars, die dann das Rauchen erlauben, ich weiß nicht, wie es aktuell ist.
Ist das noch so?
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man einen Reiseführer aufschlägt von früher, Andalusien ist ein Raucherparadies. So als Nichtraucher, also ich weiß nicht. Aber das gehört dann wahrscheinlich irgendwie dazu.
Ja, wir wollen auch hier jetzt nicht irgendwie schönreden und so, sondern wir sagen tatsächlich, wie es ist.
Genau.
Und das ist, es hören ja auch einige Raucher zu.
Ja, alles, ich sage, oh, alles gut. Gut. Alles gut. Ja. Ja, tagsüber gibt es natürlich auch einige Sachen, die man in Jerez de Frontera angucken kann. Also die Festung Alcázar ist da zu nennen, da geht auch jeder hin. Das ist aus dem 15. Jahrhundert, war mal der Sitz des Kalifen von Sevilla. Und ja, ist besonders sehenswert, weil es hoch liegt. Wunderschöne Gärten hat, ja, die Türme natürlich mit einem wunderschönen Ausblick über die Stadt, ist zu Fuß zu erreichen, könnte locker hingehen. Bin mir gar nicht sicher, ob es Eintritt kostet, aber wahrscheinlich ja, aber bei uns jetzt nicht so voll. Das heißt, wir konnten hin und haben uns das angeschaut. Macht Spaß, das anzuschauen und die Aussicht über die Stadt zu genießen. Ja, es gibt einige. Wolltest du noch was sagen, Andi?
Nein, nee, ich höre dir, gebannt so, zu,
weil du so wir, gemacht hast.
Ne, wir waren. Ich kann mich nicht mehr an Jerez erinnern, dass wir in der Stadt waren. Deswegen ich lausche dir gerade und gucke, ob sich in meinem Kopf irgendwas regt. Oh, da war ich doch. Aber ich glaube, wir waren selbst nicht in Jerez. Deswegen, da bist du jetzt hier der Fachmann. Deswegen liefer uns noch mehr Fakten.
Ja, Fachmann weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber wir haben 2-3 Mal Jerez besucht. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ja die Kathedrale de Jerez, also die große Kirche mit dem mächtigen Turm, ja, die im barocken Stil erbaut ist. Es ist, wenn man reingeht, so ein bisschen karg von innen. Also ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir schon in den einzelnen Urlaubsorten oder wenn wir irgendwo sind, auch Kirchen anschauen. Wir gehen schon mal rein, erzählt, dass ja mir die Architektur gefällt und ich vergleiche jetzt da aber nicht, das war da schöner und der Petersdom in Rom ist der absolute Knaller und der Kölner Dom auch und. Aber da, was mir in Erinnerung geblieben ist, die ist ein bisschen karg von innen, also kann ich gar nicht so beschreiben, aber wir waren trotzdem drin, ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache. Ne?
Hat ja auch mal was.
Ja, absolut. Also es muss ja auch nicht immer alles super toll sein. Also
mit Riesenprunk und so.
Ja, ja,
und,
ne? Ja. Hat auch was, genau. Hast du recht. Ja. Ja, und wenn man in Jerez ist und wir nennen uns ja Reisen und Genießen, müssen wir natürlich auch mal wieder zu den kulinarischen Sachen kommen. Ja, Sherry. Da wird jeder mit konfrontiert, der Jerez besucht. Da bekommt der berühmte Sherrywein her, ne? Also wenn man vom Dreieck spricht, würde man immer sagen Jerez, die zweite Station El Puerto de Santa Maria oder der San Lucar de Barrameda, das bezeichnet man als Sherry-Dreieck. Und ich weiß, aber ich glaube, der Andi kennt sich ein bisschen besser aus, dass Sherry, glaube ich, ein geschützter Begriff ist. Ich denke mal so wie Champagner oder Portwein oder Rioja, aber ich bin jetzt nicht so mit Sherry vertraut, dass ich sagen könnte, also der schmeckt genauso wie, das könnte ich nicht beschreiben, aber ich habe den Andi neben mir sitzen und ich hoffe, oder Andi, ist Sherry so deins? Oder ist
Ich habe mich mal ein wenig damit beschäftigt und das ist auch, wenn wir über Wein reden, ist ja der Süden Spaniens jetzt weniger bekannt für den Anbau von Rebsorten für Wein, sondern wirklich auch eben speziell für diesen Sherry. Aber jetzt komme ich mal mit einer totalen Querfrage.
Ja.
Hat schon mal jemand, Hast du schon mal Portwein probiert? Oder fragst du dich jetzt?
Ist das dasselbe? Wie weiß ich es nicht? Also ist es dasselbe oder nicht?
In der
ich habe schon mal probiert, aber.
Ja, also Portwein ist im Grunde das gleiche wie Sherry. Aber in Spanien heißt er eben Sherry. Was viele vielleicht nicht wussten. Kleine Anekdote. Eigentlich heißt die spanische Version tatsächlich Jerez. Da die Engländer das aber nicht aussprechen können. Sherry aber total lieben, hat sich letztendlich der Name Sherry durchgesetzt. Also das Marketing lässt grüßen. Hast du das gewusst?
Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß auch, stimmt's überhaupt? Oder?
Ja, absolut, ja. Also wenn ich, ich lese ja unheimlich gern auch nach solche Sachen, wo kommt eigentlich was her und wo kommen Namen her? Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das ist ja interessant und stimmt das wirklich? Aber ja, dann wird letztendlich die Literatur lügen, die ich da zu Rate gezogen habe. Nee, ist tatsächlich so, ist ganz interessant. Also könnt ihr demnächst mal irgendwo raushauen und sagen, wow, echt, wow, das ist so ein richtiger Hinhörer.
Ja, also wenn ihr durch Jerez geht, dann werdet ihr an jeder Ecke Sherry-Bars sehen. Da sind immer so große Fässer, da steht das drauf mit den jeweiligen Namen und ja, diese kleinen Bodegas könnt ihr besuchen und diesen Sherry trinken. Wir haben es jetzt nicht gemacht, deswegen kann ich auch relativ viel darüber erzählen. Ich weiß gar nicht, hat er so einen negativen Touch, der Sherry, oder?
Ihr habt es nicht gemacht, deswegen kannst du viel erzählen?
Dann kann ich nicht viel erzählen.
Ach so. Okay. Also ich habe es gedacht, weil wenn du dich ein bisschen damit oder danach erkundigst, dich ein bisschen einliest, ist so eine der Hauptaussagen, man soll jetzt nicht denken und glaubt auch diese negativen Geschichten nicht, dass es sich hier nur um gespritteten Süßwein handelt. Es wird tatsächlich Alkohol zugeführt, aber nicht um einfach mehr Alkohol im Glas zu haben, sondern man macht den Alkohol oder auch Weinbrand dazu, um den Gärungsprozess zu stoppen. Mhm. Ja, also die Umwandlung von Zucker zu Alkohol, sondern es macht den Wein auch deutlich länger haltbar. Und das ist eigentlich das Entscheidende, weil so ein Port, der kann über, natürlich auch ein Sherry, kann über Jahrzehnte reifen. Manche werden erst nach 40, 50 Jahren so richtig gut. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt muss ich aber lange warten. Das wird bei uns schon eng, ne? So lange muss man nicht warten. Zum Glück gibt es auch jetzt schon Portweine oder Sherrys, die 10, 20, 30 oder 40 Jahre alt sind, zu kaufen. Je nachdem, in welcher Altersklasse man sich hier bewegt, ist man dann aber schnell mal bei 150 Euro. Also ich habe einen, der kostet 50 nur. Das ist aber schon ein ganz, ganz toller Tropfen. Und natürlich könnte ich jetzt wieder, weil es knallt schon wieder gegen mein Knie, ich könnte jetzt natürlich noch mal ein bisschen was zu dem Thema Portwein und Geschmacksrichtungen und was macht einen wie aus und so erzählen. Aber da fällt mir gerade ein, das wäre eigentlich auch ein gutes Thema. Damit könnten wir dann auch das Pling machen, wenn wir mal eine Folge über Portugal machen. Machen wir es so, oder?
Dann machen wir es so. Ihr habt gemerkt, wenn ich ihn anzünde, dann geht's los.
Dann brennt er.
Ja, aber trotzdem ganz, ganz.
Die Story ist doch cool, oder? Die
Story ist wirklich gut. Und Sherry und Jerez. Ja. Nur weil die Engländer das nicht sprechen können. Okay, alles klar. Ja, was haben wir noch in Jerez? Ja, wir hatten gerade ein bisschen Kulinarik und ähnlich wie in der Wien-Folge gibt's eine große Reitschule in Jerez. Also wer Interesse am Reitsport hat, die Hofreitschule, wo die klassische Reitkunst gelehrt wird mit andalusischen Pferden, auch voll. Karten unbedingt online bestellen, um sich die Vorführungen anzuschauen. Und wenn ihr das Tagesprogramm erledigt habt in Jerez, wie gesagt, es gibt natürlich auch eine ganz normale Einkaufsstraße, wo man ein bisschen shoppen kann und die Sherry-Läden und die Bodegas, die sind da fast in der Überzahl, man hat jederzeit die Chance, sich irgendwo hinzusetzen. Das haben wir auch getan. Ein bisschen hungrig waren und dann gibt's eigentlich ist auch mal wieder eine kleine Anekdote, wo wir uns hingesetzt haben und ich hatte irgendwie Durst auf ein Bier und habe mir dann Bier bestellt in der Bodega. Man musste da so rein und ich weiß gar nicht, ob man sich die Getränke selber holen musste und das Essen wurde gebracht, kann ich nicht mehr genau dran erinnern. Ich war auf jeden Fall da drin und habe das Bier bestellt und was ist passiert? Habe so ein Blecheimer bekommen, voll mit Crush-Eis und so 5 kleine Flaschen Bier drin. 0,2 mit Schraubverschluss. Also die, ja, die Spanier kennen sich aus, ja. Also, und bin mit diesem Eimer dann zum Tisch zurückgekommen. Meine Frau, die hat mich angeguckt, so nach dem Motto.
Ich dachte, du wolltest ein Bier.
Da gibt's auch ein Foto, das stelle ich rein. Total witzig, stand der Eimer auf dem Tisch mit diesem Bier, die kleinen Flaschen. Ich glaube, sie hat selber auch noch eine getrunken. So 0,2 ist ja eine coole Einheit, ne?
Ja, ja.
Ne? Der, wenn man ganz durstig ist, ich glaube, der erste Schluck, der reicht dann, dann ja, ist sie weg, ja, die erste Flasche. Aber das war sehr, sehr cool. Und nochmal zu den Zeiten. Die Spanier essen sehr, sehr spät. Wir haben auch sehr, sehr spät da gesessen, also 21:30 ist im Prinzip nichts, ja. Und da muss man sich, wenn man da unten ist, ein bisschen dran gewöhnen, weil, also ich esse jetzt normalerweise nicht so spät, aber die Spanier haben natürlich einen ganz anderen Tagesablauf. Ich hatte gesagt, in der Mittagszeit sehr, sehr heiß, Siesta, und dann drehen die abends nochmal auf, wenn wir so langsam müde werden. Aber
das ist das Entscheidende. Du musst dich den Gepflogenheiten des Landes anpassen und mittags Siesta machen. Dann geht das alles.
Ja, begrenzte Zeit, man will viel sehen, das ist ja immer das.
Ja, also wenn ich hier zu Hause eine Pizza essen gehe, abends um 19, 20 Uhr, dann ist erstmal mit Schlafen nichts. Wenn ich das in Italien mache, ist alles gut.
Ja, so ist es halt. Und das ist da wahrscheinlich genauso. Ne?
Ja, ja. Noch ein Thema, Bier. Zum Thema Bier, so Rebsorten, Biersorten.
Er ist beim Wein, merkt ihr, das ist schwer für ihn.
Ja, das ist ziemlich. Bier, also ich kann mich erinnern, ich hoffe, ich spreche das aus hier, ich habe ja hier einen Kontrolleur, Estrella Galicia, finde ich ja, ziemlich gut. Was gibt's noch?
San Miguel. Sehr, sehr verbreitet.
Ja.
Und das, ja, die gängigen Sorten, die man da so trinkt. Aber ich bin so San Miguel-Fan, muss ich sagen. Und wenn ich hier mal in Deutschland in eine Tapas-Bar gehe, gibt's ja hier auch, und die haben in einer, wo ich wohne, haben die sogar San Miguel vom Fass.
Oha.
Und wenn ich da reinkomme, muss ich das trinken, obwohl ich natürlich auch spanischen Wein liebe. Aber dann muss ich schon mal ein Bier trinken.
Ich freue mich über die Einladung in der Tapas-Bar bald, Anne.
Ja, sehr gerne. El Torero. Ja,
um 21 Uhr.
El Torero.
Um 21 Uhr?
Ja, müssen wir gucken.
Oder machen die früher auf?
Wahrscheinlich werden wir eher hingehen, ja.
Okay, weitere Ausflugsziele in der Region? Ja, lass uns mal überlegen. Also, wobei jetzt ja, wir sagen dann immer, ist von Jerez so weit entfernt und von Conil so weit, weil jetzt sind wir in unterschiedlichen Hotels gewesen dort, aber das liegt doch alles insgesamt sehr nah beieinander. Cadiz zum Beispiel, wenn man das mal als nächstes nimmt, ist 35 Kilometer von Jerez und 30 Kilometer von Conil entfernt. Also das ist, ja, ziemlich das Gleiche. Also ich glaube, Sevilla kommen wir gleich noch drauf, das ist ein bisschen weiter weg, zumindest
ja,
von Conil.
Das stimmt, ja.
Aber bei ein bisschen weiter reden wir von anderthalb Stunden, was jetzt dann auch in Summe nicht so viel ist. Und da ist das Ziel halt auch wirklich die Reise wert.
Warst du in Cadiz? Oder wart ihr in Cadiz?
Ja, in Cadiz waren wir. Ja, ist so Stadt, glaube ich, irgendwas mit 100.000 Einwohnern. Und ja, im Vergleich zu Sevilla und Malaga war das eher ja klein, würde ich sagen. Eher beschaulich so, aber sehr, sehr schön.
Ja, da hast du genau richtig gesagt, Andi. Ist eher eine kleinere Stadt, ja. Nicht zu vergleichen mit den großen Metropolen. Aber Cadiz liegt sehr, sehr schön, ja. Also liegt quasi auf so einer Landzunge. Und ja, man hatte halt neben der Innenstadt, der Fußgängerzone, der Sachen, die man sich dort angucken kann, die wir gleich noch erzählen, auch auf der anderen Seite das Meer mit einer wunderschönen Promenade am Strand, mit feinen, sandigen Sandstrand. Also da macht's dann, glaube ich, ein bisschen die Mischung aus.
Ja, und das ist auch so, wie sagt man, so in den Steg ist es nicht so, dass etwas Gemauertes, wo es ins Meer hineinführt.
Genau.
Und ich kann mich erinnern, traumhafter Sonnenuntergang, und als wir dort waren, war auch irgendwie ein Brautpaar dort zu Fotoaufnahmen in der untergehenden Abendsonne.
Gibt schlimmere Motive.
Da gibt es weitaus schlimmere. Aber das Interessante an Cadiz ist es ja, dass es wohl die älteste Stadt Europas tatsächlich ist, weil so ein bisschen Reiseführer vorher liest man ja und fährt nicht nur hin, weil erstens will man wissen, wo muss ich da hin, um Dinge zu sehen, die interessant sind, und ein bisschen Hintergrundinformationen, die wir euch natürlich auch immer gerne liefern, hätte ich dann auch gerne. Das gibt dann bei meiner Frau immer einen interessant-Effekt. Und die Stadt ist tatsächlich über 1000 Jahre vor Christus irgendwo erstmalig erwähnt worden. Und ja, wie gesagt, scheinbar die älteste Stadt Europas. Also das finde ich schon sehr imposant.
Ja, ich war also zweimal in Cadiz. Und was man natürlich dort tut, ist, dass man ja die Stadt anguckt, und da sie eben vom Atlantik nicht so weit entfernt ist, hat man natürlich auch den Sandstrand. Und wenn ich zweimal sage, waren wir da, und wir haben zweimal ungefähr genau das Gleiche gemacht, dann könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass es einfach nur schön ist, weil das würde man ja dann nicht tun. Ja, also es hat jetzt nicht so die super herausragenden Sehenswürdigkeiten, wie man sie vielleicht aus Sevilla, da erzählen wir gleich noch was zu, Ronda, Granada, Alhambra, was weiß ich, sowas gibt's da nicht in Cadiz, aber in der Innenstadt selber gibt's auch wieder einige Sachen, die man angucken sollte. Also in der Mitte der Stadt ist die große Kirche, wo sich die Leute treffen, mit einem riesigen Platz und wieder mal rundrum Bodegas, aber die Kirche kann man auch die kann man besichtigen. Hat eine riesige Kuppel aus Gold oder zumindest Goldfarben. Wenn die Sonne da drauf knallt, das ist ein super Fotomotiv. Sieht man auch, dass die Leute dort stehen bleiben und fotografieren. Und in der Umgebung der Kathedrale befinden sich viele, viele bunte Häuser. Super schön anzuschauen. Und nochmal, sehr, sehr schöne Fotomotive. Und Cadiz kann ich dringstens empfehlen, sich die Stadt anzugucken. Reicht ein Tag.
Dringstens. Also, ja, kann ich auch nur bestätigen, die Stadt hat jetzt nicht so wirklich die, zählen mal die fünf Highlights auf. Also ich erinnere mich an dieses, an den gemauerten Steg. Den finde ich super. Und insgesamt würde ich sie sagen, die Stadt hat einfach Flair und Charme. Vielleicht auch gerade dadurch, dass sie so alt ist, so bunt ist und mal nicht eben diese Highlights Top Ten hat, sondern lädt auch zum Bummeln ein. Einfach mal so ein bisschen zum Entspannen.
Ja, die Kathedrale, wie ich gesagt habe, ist natürlich zu besichtigen. Die hat uns zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Die war nicht so karg, wie die ich gerade beschrieben habe. Ist sollte man in jedem Fall tun. Und ich meine, wir müssen uns auch nicht anstellen, wir sind einfach reingegangen. Mittlerweile wird ja auch teilweise in Kirchen schon Eintritt genommen. Das schreckt mich immer so ein bisschen ab. Da war das aber nicht so. Ja, und wir haben gesagt, Cadiz liegt am Atlantik. Und am Nachmittag hat man das Glück, wenn es wirklich sehr, sehr warm ist, dass vom Atlantik her immer eine auffrischende Brise kommt und das alles ein bisschen angenehmer macht, wenn man seine Stunden dort genießt.
Was gibt's noch dort zu sehen, so ohne dass das jetzt die Riesen-Highlights sind?
Also man redet immer vom Nachtleben. Also neben den Tapas-Bars, die natürlich reichlich besucht werden, füllt sich die Straßen eher zum Abend hin. Aber das Nachtleben und die zahlreichen Clubs in der Gasse La Punta heißt das, die haben wir jetzt nicht besucht. Weil wir da wahrscheinlich wieder mal müde waren und frühzeitig gegessen haben. Also von daher nochmal vielleicht abschließend, nicht die super Highlights, wie andere Städte zu bieten haben, aber durchaus sehenswert und sollte man sich angucken.
Für einen entspannten Tagesausflug.
Ja, absolut.
So kann man das sagen.
Genau,
Seele baumeln lassen.
Genau so haben wir es auch getan.
Bisschen bummeln. Mhm. Ja, aber dann starten wir wieder durch, ne? Weil uns fehlt noch eins der absoluten Highlights, finde ich, nämlich Sevilla selbst. Also die größte Stadt und auch gleichzeitig die Hauptstadt Andalusiens mit über 700.000 Einwohnern. Die ist von Conil, wie erwähnt, etwas weiter weg, 150 Kilometer, von Jerez 90. Und hier wird es jetzt wirklich wieder schwer zu sagen, was muss man denn dort unbedingt gesehen haben, weil die Stadt ist voll. Man kann auch, ich glaube, das ist auch eine Stadt, wo man sagen kann, ich lasse mich einfach treiben, weil du siehst an jeder Ecke irgendwas und sagst nicht, wie komme ich jetzt hier hin und dahin, weil das liegt auch alles, das ist alles so voll mit Sehenswürdigkeiten, was jetzt auch den Stil der Bauten angeht insgesamt. Also ich war von Sevilla völlig geflasht und eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe.
Ja, man zieht ja immer Vergleiche, ne? Wenn man an Spanien denkt, dann in erster Linie sagt man dann Madrid und Barcelona. In Spanien gibt es auch noch viele, viele andere und ich kann das wieder nur mal unterstreichen, was Andi gerade gesagt hat. Sevilla ist für mich einer der schönsten Städte, die man in Spanien besichtigen kann. Also es ist eine Menge los und man weiß im Prinzip gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Allein der Bezirk Santa Cruz ist idyllisch. Ja, er wird dominiert von einem für Außenstehende schwer zu verstehendes Gewirr aus verwinkelten Gässchen. Heißt also, ja, du hast gesagt, es war viel los. Viele, viele Leute, Stimmengewirr ohne Ende. Wenn man da sich konzentrieren will und mal zuhören will, und wenn man das ein oder andere Wort Spanisch versteht, da nicht. Also es einfach zu wild ist.
Ja, also es ist viel los, aber trotzdem verliert es sich irgendwo.
Ja, weil es halt sehr, sehr groß ist halt. Ne? Ja. Aber 700.000 Einwohner ist natürlich schon eine Menge. Sehr viel los ist auch immer auf der hübschen Calle de Sierpas. Ich weiß nicht, ob ihr die besucht habt.
Bestimmt, aber dass die so heißt, wussten wir wahrscheinlich gar nicht.
Ja, Calle für Straße, ja. Okay. Ja, ist auch super viel los, also auch ein bisschen Gedrängel. Man muss da durch, wenn man in Sevilla ist. Aber von dem beschaulichen Cadiz hin zu dem Treiben in Sevilla, das ist natürlich ein riesen, riesengroßer Unterschied. Wir sind mit dem Auto hingefahren, ich denke, ihr auch, haben unser Auto ins Parkhaus gestellt und waren eigentlich mittendrin.
Genau.
Vielleicht, wenn man jetzt nicht ganz so viel Zeit hat, ich sag's in jedem Podcast, wenn ihr nicht ganz so viel Zeit habt und nur einen Tag da seid oder zwei, was für Sevilla eigentlich nicht ausreicht, dann hat man die Möglichkeit natürlich auch diesen roten Bus zu nehmen, ne? Hop on, hop off mit allen Sehenswürdigkeiten. Und steigt dann dort aus, was einen besonders interessiert. Ja, die Kathedrale ist ein absolutes Highlight, Weltkulturerbe der UNESCO. Und wenn wir ins Innere der Kirche schauen, sehen wir vor allem wieder Glasmalereien, dann Seitenkapellen, die absolut herrlich geschmückt sind. Also die Giralda, eine riesige Orgel. Ja, denkt an die große Orgelpfeife, die ausgebaut wird, wenn die Orgel fertig ist und da Champagner reinkommt, verdient absolute Aufmerksamkeit. Ne? Und wir haben sie auch mal gehört, als die Glocken angingen. Ja, 22 sind es, habe ich im Netz nachgeguckt, 22 Glocken, die fein aufeinander abgestimmt sind. Also ganz, ganz tolle Kirche, solltet ihr in jedem Fall
kann ich auch anschauen. Bestätigen.
Ja, unbedingt. Wart ihr drin? Unbedingt. Wart ihr drin? Weißt du noch? Oder?
Ja,
ich denke schon.
Also wir waren drin und also ich bin jetzt nicht so der in jeder Stadt sich eine Kirche ansieht, aber so manche schon. Und da verlasse ich mich auch ehrlich gesagt immer auf entweder Bilder im Internet oder diese klassischen Reiseführer und sage, okay, machen wir. Und natürlich ist es immer ein bisschen davon abhängig, wie viel Zeit man einplant. Und wir hatten einen Tagesausflug gemacht.
Dann wird's eng.
Und dann wird's natürlich eng. Wir haben es aber trotzdem gemacht. Also es war bei uns auch so das letzte Hauptziel bei der gesamten Andalusien-Rundreise. Und dann haben wir gesagt, boah, jetzt noch. Also so, wir haben so zwei, drei Sachen aus dem Reiseführer, aber letztendlich wir haben es einfach mal auf uns zukommen gelassen, diese Stadt.
Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt. Ein Tag wird's eng, weil es so viel ist. Vielleicht noch mal drei Sachen exemplarisch noch mal angeführt, das größte Holzbauwerk der Welt, solltet ihr euch anschauen, 150 Meter lang, 70 Meter breit, 26 Meter hoch, ein Gebäude zum Shoppen, Märkte, Restaurants, Museen sind da drin, nennt sich Metropol Parasol, solltet ihr in jedem Fall anschauen. Wichtig aus meiner Sicht auch die Plaza de España, ist ein halbkreisförmiges Gebäude, hat so einen schönen Weg zum Flanieren, so ein Kanal, der sich um den Platz rankt, herrliche Fotomotive, vier Brücken und den Palast Alcázar. Der ist immer sehr frequentiert, deswegen da Tickets online buchen und damit ihr dann schneller reinkommt. Also das nun mal exemplarisch drei Sachen, die ihr in Sevilla anschauen solltet.
Also Plaza de España kann ich bestätigen, habe ich auch noch mal. Ich habe meine Bilder rausgekramt von damals und das war eins der meist fotografierten Fotomotive dort. Wirklich sehr, sehr schön. Voll romantisch, würde ich sagen.
Stimmt.
Mit dem Wasser davor und diese, ich wollte schon sagen, Skyline des des Palastes oder dieses Gebäudes im Hintergrund. Also glaubt mir, eure Linse wird glühen, wenn ihr dorthin geht.
Wäre echt toll. Willst du noch einen Tipp geben oder habt ihr noch was gesehen?
Stierkampfarena wieder, Toro de Oro. Rein architektonisch ist das Bauwerk interessant genug. Also nicht keinen Stierkampf gucken, würde ich sagen, weil das ist doch generell auch so, wir hatten ja bei Ronda schon mal drüber gesprochen, diese Stierkampfarenen gehören natürlich optisch zum Bild in Spanien, aber ich bin jetzt nicht der, der sich einen Stierkampf ansehen würde, also wirklich nicht. Und es ist ja mittlerweile Gott sei Dank so, dass diese Arenen auch für andere Sachen genutzt werden, wie Konzerte, sowas. Kommt immer mehr. Und das ist natürlich dann ein ganz besonderes Flair.
Ja, wahrscheinlich die örtlichen Künstler, die bekannt sind, aber wahrscheinlich auch internationale Stars, die dort auftreten werden. Glaube ich schon.
Ja.
Meinst du?
Ja. Ja, meine ich.
Hast du mal was gehört, wer da auftritt?
Ja, ich weiß es aus Südfrankreich. Dort gibt es ja auch solche, auch Amphitheater, Nizza zum Beispiel. Dass dort sehr, sehr viele Konzerte aufgeführt werden mittlerweile. Aber auch also sowohl der härteren Gitarrenart als auch Opernaufführungen, klassische Konzerte und solche Sachen.
Das wird wahrscheinlich da auch sein.
Ja.
Gut, für die Fußballfans an sich, Sevilla steht für zwei Fußballvereine, die beide in der Primera División spielen. Also einmal Real Betis, grün-weiße Kleidung, und FC Sevilla, rot-weiße Kleidung. Wobei der FC Sevilla in der Vergangenheit ein bisschen erfolgreicher war. Stadion ist mitten in der Stadt, könnt ihr sehen. Gerade FC Sevilla hat einige europäische Titel erreicht. Wenn es passt, ihr da seid und ihr Karten bekommt, könnt ihr euch ein herrliches Fußballspiel ansehen. Also von daher, warum nicht?
Ja, lass uns mal überlegen. Haben wir ja irgendwas noch vergessen? Die Antwort heißt ganz klar ja.
Ja, auf jeden
aber,
Fall. Ja.
Aber es mir fällt jetzt insgesamt für Andalusien nichts mehr ein.
Und wir haben auch jetzt insgesamt 2 Stunden abgerockt über Andalusien.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon
Wahnsinn.
Viel. Das
haben
schon
wir viel. Zu viel gelabert oder war das wirklich?
Wie immer, ne?
Ja. Nee, es war wirklich, als wir in der ersten Folge hatten wir es schon erwähnt, als wir das Skript geschrieben haben, haben wir gesagt, das reicht niemals, das in eine Folge zu packen. Wir müssen da 2 draus machen. Von daher Premiere, dann geht's wieder zurück, Arnim, ne?
Ja, im Prinzip, wir sind ja jetzt in der Ecke, vermutlich wird man den Flughafen Jerez nehmen, wenn der Urlaub mal zu Ende geht, und dann zurückfliegen. Wir würden dann nach Düsseldorf oder Kölle zurückfliegen. 3 Stunden dauert das, und dann hat der Andalusien-Urlaub sein Ende gefunden. Schade. Nochmal, ich war schon ein paar Mal unten, bin nicht enttäuscht worden. Tolle, tolle Urlaubsregion. Ich verwende immer das Wort toll, aber das ist wirklich atemberaubend, da unten hinzufahren. Und wer sich der Kultur ein bisschen hingibt und ja die Gegebenheiten, die er davor findet, so annimmt, ist das eine ganz, 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 ganz super Region.
Ja, dann lass uns doch mal kurz Resümee ziehen. So, ich würde sagen, wir haben 2 Folgen gemacht. Je Folge eine Woche passt. Ja.
Hä?
Wie
meinst du das?
Ja, okay. Also manchmal schreibt man ja so Dinge, ne, und denkt, man hat es im Kopf, was man sagen will, und der andere sagt, hä? Was? Wir haben 2 Folgen, eine Woche, sagen wir 14 Tage. Hast du das jetzt verstanden?
Jetzt habe ich es verstanden, alles klar.
Also das wäre ungefähr so das, was ich denke, wir beide empfehlen würden, das zu tun, im vollen Bewusstsein, dass das natürlich auch 3 oder 4 Wochen sein können oder so eine Zeit 3, 4 Wochen locker füllt oder einen 2. oder 3. Urlaub mit Sicherheit mehr als rechtfertigt. Nochmal ganz wichtig, weil mich das immer interessiert, ist eigentlich immer das Erste, was ich frage. Und wann soll man da hinfahren? Was sind so die besten Zeiten? Also nochmal, lieber nicht im Hochsommer und nicht von November bis Februar, weil es da wirklich ordentlich regnen kann. Idealerweise Mai, Juni oder September, Oktober.
Beste Reisezeit, absolut. Ja.
Wenig Regen, immer noch ordentlich Sonne, aber nicht so heiß. Und ansonsten, die Folgen waren jetzt so voll an dem... Ach, Flughäfen, alternative Flughäfen gibt's noch, ne?
Ja, ich habe jetzt mal gesagt, wir fliegen jetzt von Jerez zurück, aber ihr habt in Almería, in Marbella und in Sevilla natürlich auch Flughäfen und sucht euch einfach was aus, was günstig ist, was am besten passt.
Ja, oder macht.
Und habt dann eine Menge Möglichkeiten.
Macht mal, wenn ihr nur eine Woche fliegen wollt, macht ihr in der einen Woche die Costa de la Luz. Und wenn ihr dann nächstes Jahr wieder fliegen wollt, macht ihr in der anderen Woche die Costa del Sol. Also Flughäfen gibt's genug. Ja, jetzt ist es ein bisschen traurig, weil jeder Urlaub geht mal zu Ende. Jetzt werden wir aber wieder fröhlich, weil ich sage dann immer, ach komm, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub.
Das stimmt.
Ja, ja, und das ist so ein Satz, der mich dann direkt wieder versöhnt und lächeln lässt. Ansonsten, ja, mache ich mal meinen Closer. Sagt, bleibt gesund, lasst uns ein paar Sterne größer 4 da und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. Wir überlegen, was wir machen werden, geben mal keinen Ausblick. Ja, und ja, Arnim, dann vielleicht du noch mal was. Ich bin raus auf jeden Fall. Ich danke euch.
Ja, weil du jetzt mal bleibt gesund gesagt hast, sag ich, bleibt neugierig, habt euch lieb und Glück auf.